Welcher Sonntag ist heute?
Der letzte im Kirchenjahr.
Nein, noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Der drittletzte. Der drittletzte. Und nächsten Sonntag ist der zweitletzte und dann kommt der Ewigkeitssonntag. Und das ist dann der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Das heißt also und bedeutet, dass wir darauf hingewiesen werden, dass ein Jahr nach dem anderen vergeht. Wir waren gestern unterwegs nach Bad Bramstedt, haben Hanna besucht. Es war ein grauer Tag. Früh, als wir hingefahren sind bis Lübeck, hat es geregnet. Auf der Autobahn war ein sehr schlechtes Fahren wegen des ganzen aufgewühlten Wassers, was auf der Straße ist. Und dann haben wir ein paar gute Stunden mit Hanna verlebt und sind dann zurückgefahren und dann war es trocken, aber noch ziemlich diesig, grau. Und dann haben wir uns gesagt, guck mal, wie schön doch die Laubwälder sind. Auch bei Nebel oder bei grauer Sicht kommt die leuchtende Farbe der Blätter zum Vorschein. Wir haben auch festgestellt, dass es noch schöner ist, wenn die Sonne hineinscheint. Das sind aber so Bilder, die auch unser Herz erfreuen können. Aber bei all dem ist ganz deutlich auch das, was wir im Psalm gehört haben. Das Gras, das morgens grünt, ist am Abend welk. Die Blume, die morgens noch blüht und schön ist, ist am Abend dahin. Und es wird nur noch wenige Tage dauern, dann ist auch die Schönheit in der Natur dahin. Wenn dann alle Blätter unten liegen, die Bäume nur noch kahl sind, dann ist das kein schöner Anblick mehr. So geht es Jahr ein, Jahr aus. Ein Aufbrechen, ein Blühen und Grünen und ein Sterben. Und der Predigttext, der uns vorgegeben ist, ich habe ihn nicht ausgesucht, ich habe erst überlegt, ob ich ihn wirklich nehme jetzt, erinnert uns noch einmal daran, Römer Kapitel 14 von Vers 7 an. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Leben und sterben. Der Mensch in der Welt, der von dem Wort Gottes keine Ahnung hat, sieht im Wort Leben nur die Zeit von der Geburt bis zum Sterben. Das ist nun mal so. Und ob gewollt oder ungewollt, aus welchem Grund auch immer, er möchte nicht daran erinnert werden, dass es vielleicht ja doch noch einmal etwas anderes gibt als dieses Leben zwischen Punkt 0 bis Punkt X, wann wir einmal diese Erde verlassen müssen. Wir haben es ja gerade in unserer Gemeinde hier hinter uns. Zwei Beerdigungen ganz kurz hintereinander erinnert uns, beide Beerdigungen erinnern uns an ein reiches, erfülltes, auch langes Leben. 82 und 97, also knapp 97, im 97. Lebensjahr, Schwester Horn, haben ein stattliches Alter erreicht. Aber dennoch gibt es auch, egal zu welchem Zeitpunkt, diesen Punkt X, wo der Mensch einmal die Erde verlassen wird. Aber die Bibel versteht unter Leben und Sterben etwas ganz anderes oder mehr. Das natürliche Leben ist dabei nicht ausgeklammert. Das ist ja auch so in dem Wort, das wir gehört haben, leben wir. Und das ist unser Leben hier auf dieser Erde. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann hat dieses Leben eine doppelte Bedeutung. Dann leben wir nicht nur unser biologisches Leben, sondern wir leben das Leben in der Gemeinschaft mit Christus. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Das ist gleichzeitig auch eine Zusage des Paulus für sich selbst. Er weiß, dass er dieses irdische Leben einmal begonnen hat, dann hat es einen tiefen Einschnitt in diesem irdischen Leben gegeben und dann begann das ewige Leben in seinem Abschnitt. Und ehe Paulus zu dieser Aussage kommt, vom Leben und Sterben im Herrn, geht es nämlich um gewisse Streitigkeiten in der Gemeinde. Es geht nicht darum, sich gegenseitig den Glauben abzusprechen, sondern es geht darum, in der Römergemeinde, was darf ein Christ? Ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber in unserer Jugendzeit war das immer wieder ein Thema, mal darf man als Christ. Und dann ging es los, ins Kino gehen, zum Tanz gehen und darf man rauchen, darf man Alkohol trinken. Ihr kennt ja sicher all die Fragen. Es war dann oft immer wieder eine Thematik. Und geprägt durch unsere alten Geschwister, auch durch die Eltern, hatten wir so feste Regeln. Das darf man und das darf man nicht. Und mein Vater hat sich einmal von meinem Bruder einladen lassen ins Kino. War damals ein Unterwasserfilm. Ich weiß nicht, die Eltern mögen den noch kennen. Unternehmen Xarifa. Das war so ein Film, der die Unterwasserwelt darstellte. Und mein Vater hat noch keine 10 Minuten im Kino gesessen. Dunkel, vom Tage müde. Abgearbeitet, dann ist er eingeschlafen. Und mein Bruder hat ihn immer wieder angestoßen, dass er nicht da anfängt zu schnarchen. Und dann hat mein Bruder zu ihm gesagt, weißt du was, wenn du ins Kino nur gehst, um zu schlafen, dann brauchst du nicht mehr mitkommen. Und ein anderes Beispiel wurde uns dann auch immer wieder gesagt, da ist eine Mutter von ihrem Sohn eingeladen, auch ins Kino zu gehen. Und die ist mitgegangen, aus Liebe zu ihrem Sohn, und hat sich dann im Kino hingesetzt und hat dort gebetet. Mutter, hier kannst du nicht beten, wir sind doch jetzt im Kino. Na, wo ich mit Jesus nicht hingehen kann, oder wo ich Jesus nicht mitnehmen kann, da will ich auch nicht sein. Aufgestanden, rausgegangen. Das sind so Prägungen von Alters her, und ich denke, es gibt auch ganz gute Regeln, Maßstäbe, an die man sich halten soll. In der korinthischen Gemeinde ging es hauptsächlich darum, ums Fleisch essen. Dürfen wir Fleisch essen? Dürfen wir nicht Fleisch essen? Für uns heute natürlich keine Frage, es sei denn, wir haben uns selbst entschieden, kein Fleisch zu essen oder ganz vegan zu leben, haben wir nun auch alle live erlebt, die wir mit waren in Duro, völlig ohne Tierprodukte. Nicht mal Milch und Käse und Honig und sowas gab es alles. Es war alles nur rein pflanzliche Produkte. Man kann damit leben. Ich möchte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Paulus sagt da, das kann doch kein Streitpunkt sein. Der eine sagt, ich esse Fleisch und macht sich kein Gewissen dabei. Und der andere sagt, Fleisch essen, das, was hier angeboten wird, das ist ja Opferfleisch. Und wenn es Göttern geweiht ist, dann können wir es nicht essen. Und Paulus sagt, ihr könnt essen, wenn ihr es mit Danksagung nehmt. Also es geht nicht darum, um Fleisch oder nicht Fleisch, sondern es geht darum, nehme ich das, was Gott mir bietet, wirklich dankbar an. Und dann das zweite Problem, das sie da hatten, manche halten gewisse Tage für ganz besonders wichtig. Und an solchen Tagen kann man dies und das tun und jenes und andere nicht tun oder muss man es einfach lassen. Ich weiß nicht, was sie früher alle so für Tage hatten, wo sie ihre gewissen Regeln hatten. Mir jedenfalls fällt da immer, wenn ich diesen Text lese, immer der Karfreitag ein. Ich denke, es ist auch in Gläubigenhäusern, in Gemeindehäusern eine gute Tradition, am Karfreitag auf Fleisch zu verzichten. So sind wir jedenfalls als Kinder mal erzogen worden. Und aus dem einfachen Grund, weil das der Todestag unseres Herrn ist oder der Tag, an dem wir daran erinnert werden, dass Jesus gestorben ist. Und darum gab es bei uns entweder Fisch zu Hause, haben wir heute noch so, oder Eierspeisen, Kartoffelsalat oder wie auch immer. Das ist sicher eine gute Tradition und hat auch einen gewissen Hintergrund und eine Bedeutung. Aber wer eben sagt, wisst ihr, für mich ist Christus gestorben und mir ist das ganz egal, der Karfreitag ist sowieso nicht der Tag, an dem Christus gestorben ist. Vom Kalender her kann es gar nicht stimmen. Übrigens, Kalender war mal interessant. Wir waren vor 3 Wochen in Lloyds und dann hat der Uwe Seppmann am Sonntag früh gesagt, wisst ihr, dass heute Weihnachten ist? Ja, und dann hat er angefangen. Vom September, Oktober, was heißt denn Sept? 7. Und Okt ist 10. 8 ist, ja, Entschuldigung, Okt ist 8. Schön, dass ihr mit aufpasst. Und nach der biblischen Weise wird vom September und Oktober an gerechnet und dann wird die Geburtszeit festgelegt. Ich habe die ganzen Bibelstellen nicht behalten. Jedenfalls hat er es so hergeleitet, dass wir Mitte Oktober normalerweise Weihnachten feiern müssten, wenn wir von den Tagen her rechnen. Denn am 10. Monat ist Christus dann geboren und nicht im 12. Von daher kommt diese... und deswegen... Ich sage immer, es ist gut, dass wir die kirchlichen Feiertage haben, die christlichen Feste, weil es uns ganz besonders die Lebensgeschichte Jesu vergegenwärtigt. Weihnachten mit der Geburt, Karfreitag, Ostern, sein Leiden, Sterben, Auferstehen für uns, Pfingsten, die Ausgießung des Geistes. Und wir wissen es prinzipiell alle, dass diese Tage von Menschen festgelegt sind. Es sind nicht die historischen Tage. Und darum sagt Paulus, wenn einer meint, diese Tage nicht unbedingt zu halten, sondern er lebt eben so, wie er immer lebt, dann ist das auch in Ordnung. Aber keiner überhebe sich über den anderen. Der eine verurteile den anderen nicht, weil er eben die Dinge tut, die der andere eben für nicht gut oder für sündig ansieht. Und der andere soll auch den nicht geringschätzig achten, der sich da so an seine gewissen Regeln hält. Ich tue das aus dem und dem Grund nicht. Da war dann so die Meinung, die sind aber kleingläubig. Die haben die Freiheit bei Christus noch gar nicht begriffen. Und so wurde dann über die sogenannten Schwachen im Glauben hergezogen. Und Paulus sagt, das geht nicht. Und dann sagt Paulus, unser Leben leben wir in Christus. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Unser Leben ist doch viel wichtiger, das Leben in Christus ist doch viel wichtiger als alle menschlichen Regeln und Maßstäbe. Wenn Christus unser Leben bestimmt, und genau das will Paulus hier aussagen, wenn Christus unser Leben bestimmt, dann haben diese Dinge einen zweitrangigen Wert. Sind das nicht mehr die maßgebenden Dinge. Maßgeblich ist, dass unser Leben ein Leben mit Christus ist. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Was steckt da? Alles drin. Es ist schon auch eine Aussage des Paulus, die mich da zum Nachdenken gebracht hat. Ist unser Leben, ist mein Leben wirklich so geprägt von dem Wissen der Gegenwart Jesu? Ist mein Leben jeden Augenblick so gelebt und geführt, dass ich in der Verantwortung vor Jesus lebe, in der Gemeinschaft mit Jesus lebe? Ich kann das von mir aus nicht so bestätigen. Wer es kann, den kann ich nur gratulieren, aber ich kann es nicht. Aber ich möchte auch darin wachsen und reif werden, dass Christus mehr und mehr in meinem Leben Gestalt gewinnt. Mehr und mehr die prägende Kraft wird, dass mein ganzes Leben in der Verantwortung vor Jesu geschieht. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Paulus bezeichnet auch das Sterben nicht nur als den Punkt X, den ich vorhin nannte, wenn wir aus dem irdischen Leben scheiden, sondern Paulus bezeichnet es schon, dass wir der Welt gestorben sind, auch wenn wir hier noch in unserem biologischen Leben sind. Ich, sagt Paulus, bin der Welt gestorben. Ich bin der Sünde gestorben. Ich bin den Dingen gestorben, die einmal für mich wichtig waren. Er sagt es an einer Stelle ganz drastisch. Das, was mir früher Leben und Gewinn war, was ich für als erstrebenswertes Ziel hatte, ist für mich nur noch Kot. Es ist gestorben. Ich bin den Dingen gestorben. Meiner ganzen Lebenseinstellung, meinem ganzen egoistischen Wollen, meinen Zielen, die ich hatte, die ich auch gut begründen konnte. Es ist alles Unsinn. Und damit ist das Sterben nicht nur ein Sterben, wenn wir den letzten Atemzug tun, sondern beginnt unser Leben schon mit dem Sterben für diese Welt. Auch wenn wir noch hier auf dieser Erde unseren Weg gehen. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das heißt, dass unser ganzes irdisches Leben auch eine neue Ausrichtung bekommt. Aus dem Sterben, und das kommt, ist dann der nächste Schritt, aus dem Sterben ins neue Leben. Die Jahreslosung für das nächste Jahr ist darin ein ganz besonderer Hinweis. Nee, noch steht es nicht hier. Gott sagt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und mit dem neuen Herzen, mit dem neuen Geist ist nämlich unsere ganze Lebenseinstellung gemeint. Und darum, wenn wir dieses Sterben aus unserem sündlichen Leben, sündhaften Leben sehen, dann sind wir berufen zu einem Leben mit Christus, in dem neuen Geist, in dem neuen Leben. Und dieses Leben beginnt nicht erst, wenn wir hier die Augen schließen. Dieses neue Leben beginnt mit der Übergabe unseres Lebens an Christus. Dass wir nicht vollkommen dabei sind und dass wir schlagartig nicht andere Menschen sind, das ist auch dabei ganz klar. Ein neugeborenes Kind ist zwar, wenn es gesund ist, komplett. Mit allen Gliedern, mit allen Sinnen. Und dennoch muss es wachsen, gedeihen, stark werden. Ein kleines Kind, das sich selbst überlassen würde, ja, wie lange würde es denn leben? Es geht nicht. Und darum braucht auch ein neugeborener Mensch Pflege, Anleitung im Wort Gottes, sodass er wachsen und zunehmen kann. Und dieser Wachstumsprozess, ich schließe es wieder von mir aus, ist ein Prozess, in dem wir leben und den wir hier nicht erreichen werden, wo wir sagen, jetzt sind wir aber ausgewachsen, jetzt sind wir reif. Wann wir reif sind für die Ewigkeit, das legt Gott fest. Und ob wir dann so vor ihn treten könnten und sagen, so lieber Gott, jetzt haben wir es geschafft, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir auch da noch wieder sagen müssten, Christi Blut und Gerechtigkeit. Und dann schließt Paulus diesen Abschnitt oder diesen Text hier: Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Und damit spricht Paulus die Gemeinde an. Und damit spricht er auch wirklich die schon Gestorbenen an. Er spricht über die Gestorbenen. Christus ist Herr über die, die hier noch leben, wie in der Verantwortung vor ihm leben. Christus ist aber auch Herr über die, die schon gestorben sind, die heimgegangen sind oder wie wir das auch immer ausdrücken wollen. Es gibt ja da unterschiedliche Auffassungen. Was passiert mit den Sterbenden? Ich persönlich glaube es, dass wenn der Mensch hier die Augen schließt, und da berufe ich mich auf Jesus selbst, wenn er uns in dem Beispiel vom reichen Mann und armen Lazarus sagt, Lazarus starb und wurde getragen in Abrahams Schoß. Lazarus starb und war an einem sicheren, geborgenen Ort, wo es ihm gut ging. Der reiche Mann, er starb auch, wurde mit viel pompös beerdigt, aber als er sich wiederfand, hatte er Qualen, Leiden und Pein. Und für mich, das ist meine Erkenntnis jetzt aus der Schrift, ist dieser Ort in Abrahams Schoß der Ort, wo die Gläubigen sich aufhalten, wenn sie gestorben sind. Wir Menschen leben ja nun mal in den drei Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was ist mit den Gestorbenen, wenn sie im Herrn gestorben sind? Wie lange sollen sie warten, die vor uns, also die zu Paulus Zeiten und die zu Jesus Zeiten gestorben sind, die sind schon 2000 Jahre tot. Liegen die nun alle da bloß in der Erde? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie in einer guten Gemeinschaft sind. Wenn Christus sagt, sogar, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn er dem Schächer am Kreuz sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist keine Erfindung von mir. Wenn auch viele Theologen meinen, wir müssten das Komma da irgendwo versetzen, dann würde es so heißen, Christus sagt heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist aber nicht richtig, das ist theologische Auslegung. Christus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und damit gibt es keine zeitliche Verschiebung. Und damit ist Christus Herr über die Lebenden, die hier auf der Erde ihm leben, und Herr über die, die in seinem Namen gestorben sind. Dass er einmal als Richter für die anderen da sein wird, wird hier jetzt nicht erwähnt, ist aber eine Tatsache, auf die auch jetzt in dem Text nicht einzugehen ist. Aber das ist das, was mir ganz wichtig geworden ist. Wir leben nicht für uns selbst. Wir leben nicht nach unseren Interessen, nach unseren Wünschen. Wir leben unserem Herrn, dem wir uns verschrieben haben. Und wir sind mit dem Moment auch dieser Welt gestorben. Auch wenn uns vieles immer noch anhaftet. Es wäre töricht zu behaupten, das kann es gar nicht sein. Aber da ist Christus, der uns gerecht spricht. Wir haben es am letzten Sonntag gehört, was Heiligkeit ist. Nicht unsere guten Werke, sondern allein das Werk Jesu, der uns unsere Schuld vergibt und damit sind wir heilig. Und wir leben von dieser Vergebung und in dieser Vergebung. Christus ist also der, der für uns gestorben ist, der lebendig geworden ist, dem alle Macht und Herrlichkeit gegeben ist, denn er sitzt zur Rechten Gottes als unser Anwalt, als unser Vertreter, als der, der für uns spricht. Und dafür haben wir zu danken. Und auch wenn wir das Abendmahl feiern, wieder daran zu denken, dass bei aller menschlichen Unzulänglichkeit Christi Werk, seine Vergebung über allem steht. Und wir es uns auch wirklich immer wieder bewusst machen, dass wir Christus leben und für ihn da sind. Dazu segne uns der Herr, der auch dieses Wort. Amen.